Ich lese uns den Predigttext zum heutigen ersten Sonntag im neuen Jahr aus Johannes 1, die Verse 43 bis 51. Des anderen Tages wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesum, Josefs Sohn von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: Siehe, ein rechter Israeliter, in welchem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und spricht zu ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres denn das sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Einige Male in diesem Text am Anfang des Johannesevangeliums steht immer am anderen Tag. Zunächst zeugte Johannes der Täufer davon, dass Jesus dieser ist, der verheißene Messias, aus dessen Fülle wir Gnade um Gnade genommen haben. Und dann heißt es in Vers 29, des anderen Tags, wieder ein anderer Tag, sah Johannes Jesus kommen und sagt: Das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wieder verging eine Zeit, und dann heißt es, am anderen Tag stand abermals Johannes und zwei seiner Jünger da. Und als er Jesum wandeln sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die Konsequenz war, dass zwei der Jünger des Johannes ihm folgten. Einer davon war Andreas, und der suchte seinen Bruder Petrus und fand ihn und führte ihn zum Messias. Und wiederum an einem anderen Tag wollte Jesus zurück nach Galiläa gehen. Liebe Geschwister, wir leben auch am Anfang eines neuen Jahres wieder in einem anderen Tag. Wie viel Hoffnung haben wir in die letzten Wochen gesteckt? Wie viele Herzensvorbereitungen auf das Weihnachtsfest waren da? Wie viele Freuden gingen im Vorfeld vor uns her und erlebten wir dann am Heiligabend im Kreis der Familie und dachten, so müsse es doch immer bleiben. Denn wir sind ja nicht immer zusammen als Familie. Das ist doch schön. Dann viele Menschen arbeiteten auf Silvester hin. Manche haben sich ja ihre Raketen gekauft, um sie in den Himmel zu schießen, das Knallen zu hören. Ach, was ist das für ein Fiebern? Man schaut in den Geschäften umher, ob man nicht noch etwas ergattern kann. Schade, da war es schon ausverkauft. Aber hier habe ich noch etwas bekommen. Das wird ein Fest. Aber es geht vorbei. Und dann ist ein anderer Tag plötzlich da. Ein anderer Tag, der was ganz anderes verheißt, der raue Alltag. Ein neues Jahr. mit Herausforderungen, die man nicht so gerne hat. Man denkt vielleicht an irgendeine Prüfung, die vor einem steht. Man denkt an eine Arbeit, die man endlich zu Ende bringen soll. Man denkt vielleicht an Hoffnungen, eine Arbeitsstelle zu bekommen, weil man keine hat. Man denkt vielleicht in diesem Jahr doch endlich mal einen Partner zu finden und vieles andere mehr. Schwierigkeiten scheinen sich aufzutürmen. Ein anderer Tag, ach, der vorhergehende war doch so schön. Und wir wollten doch gerne da bleiben, wo wir gewesen sind. Wir wollten das doch immer weiter genießen. Und nun ist ein anderer Tag. Was kann uns dieser Textabschnitt sagen am Anfang eines neuen Jahres? Wir sind aufgefordert, an diesem anderen Tag, an diesem neuen Tag, Suchende zu sein nach dem, der diesen Tag, den neuen Tag mit Freude erfüllen kann. Diesen neuen Tag meistert, der unser Leben mitten in diesem neuen Tag voranführt. Gott ist ja zu aller Zeit der Einladende, auch wenn die Menschen so wenig darauf eingehen. Und vielleicht hast du im Rückblick festgestellt, dass du auch im letzten Jahr so wenig auf Gottes Einladung eingegangen bist. Du hast dich einladen lassen von Menschen. Natürlich ist es schön, zu einer Party zu gehen. Aber hast du dich auch einladen lassen von Gott, in seiner Gemeinschaft zu leben, sein Wort in dir aufzunehmen, dich daran zu freuen, seine Führung zu suchen, anzunehmen? Gott ist allezeit immer der Einladende. Einladende zum wirklichen Leben, auch am anderen Tag. Gott ging immer seinen Geschöpfen nach. Nicht denen, die aus dem Urknall irgendwo hervorgegangen sind, sondern die er geschaffen hat. Die er bewusst auf diese Erde gesetzt hat. Die er bewusst ausgestattet hat, um auf dieser Erde leben zu können. In Verbindlichkeit mit ihm, auch wenn sie sie nicht immer wahrgenommen haben. Gott lud ein und er lädt ein. Er lädt uns ein, auch am Anfang des neuen Jahres unser Herz zu öffnen. Unser Herz vor ihm auszuschütten. So manche Telefonate wurden sicher zum Jahreswechsel geführt. Sorgen wurden ausgetauscht. Hoffnungen wurden einfach ausgesprochen, wie es doch besser werden sollte im neuen Jahr. Hauptsache gesund, sagen ja die meisten Menschen. Aber Gott lädt ein, dass wir unser Herz vor ihm öffnen, so wie es auch in dem Psalmwort steht. Psalm 62, bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist auf Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Das soll am Anfang des neuen Jahres, des neuen Tages stehen. Wir dürfen und sollen unser Herz vor ihm ausschütten. Er lädt uns ein. Die Einladung Gottes dient niemals dazu, dass er uns verurteilen will. Wenn wir uns Menschen anvertrauen, wir haben das ja oft erlebt, manch einer kommt zum Beispiel gar nicht zur Gebetsstunde, weil er Angst hat, dass seine Anliegen missbraucht werden, die er dort ausspricht. Er hat die Erfahrung gemacht, Menschen sind sofort bei der Verurteilung dabei. Wenn ich nur mein Herz öffne, missbrauchen andere meine Anliegen und reden darüber, verurteilen mich, aber Gott nicht. Gott lädt uns ein, um uns zu segnen, seinen Zuspruch zu geben für Leben, für Überwindungskraft. Seinen Zuspruch zu geben, dir sind deine Sünden vergeben. Johannes sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wenn Gott einlädt, dann lädt er immer zum Segnen ein. Jesus Christus war die Offenbarung des gänzlichen Segens Gottes in dieser Welt. Nach der Taufe am Jordan wollte er zurück nach Galiläa gehen, so haben wir gelesen. Was war denn Galiläa für ein Ort? Es war ein Ort der Finsternis, ein Ort der Unruhe. Fremdlinge lebten dort in Galiläa. Wollte nun Jesus Christus, der Sohn Gottes, zurückgehen nach Galiläa, um mal mit unseren Worten, so dem geflügelten Wort zu sagen, den Leuten die Leviten zu lesen? Nein. Er wollte als der Erfüller des prophetischen Wortes dorthin gehen, was ja auch in Jesaja 9 steht. Das Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein großes Licht. Ein Licht, das die Dunkelheit erhellt und das Hoffnung auf Leben gibt. Wiewohl ja alle Menschen in der Dunkelheit leben, in der geistlichen Dunkelheit, fanden sie aber auch in Galiläa und sollen sie finden auch in unserer Zeit die Veränderung ihres Lebens zum Guten im Lichte Gottes. Der Herr möchte mit uns ganz persönlich durch dieses neue Jahr gehen. Er möchte die Verzagtheiten im Blick auf die Zukunft verändern. Er möchte zeigen, ich habe vorgesorgt für dich. Jesus machte sich auf, um nach Galiläa zu gehen. Nicht von ungefähr rief er Philippus in seine Nachfolge. Er traf Philippus und sagt, komm, folge mir nach. Hat er einfach den Erstbesten in seine Nachfolge gerufen? Wir lesen auch im Johannesevangelium 2. Kapitel 24 und 25, Gott kennt die Herzen. Niemand braucht ihm sagen, was da drinnen ist. Er kennt die Herzen. Er kannte sie alle. Er kannte auch Philippus. Und er wusste, dass Philippus so einer war, der auf der Suche gewesen ist nach dem Messias. Er kennt auch unser Herz und er weiß, ob wir ihn suchen für dieses Jahr. Und wenn wir suchen, so lautet die Verheißung, werden wir auch finden. Jesus sah auch, dass Andreas und Petrus, die zuerst zu ihm kamen, Hilfe Gottes brauchten und danach fragten. Sie suchten nicht die Hilfe bei Menschen, sondern bei ihrem Schöpfer. Sie suchten den, der sie erlösen möge von der Dunkelheit ihres Herzens. Und darum konnten sie auch erkennen, wer er ist. Denn was sagte Philippus zu Nathanael? Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten gesagt haben. Er hat genau bezeichnet, wer Jesus ist. Er hat genau darauf hingewiesen, dass es der ist, nach dem wir gesucht haben. Die Augen wurden ihm geöffnet für die Wahrheit. Die Augen wurden ihm geöffnet für den, der das Leben, das wahre Leben ist. Und so steht am Anfang des neuen Jahres ja auch die Frage im Raum, sind wir Suchende? So wir Suchende nach der Hilfe Gottes sind, werden wir erleuchtet darüber, wer sie uns gibt. Wer sie dir persönlich gibt, dass Jesus der ist, von dem durch die ganze Bibel schon berichtet wurde, dass er kommen würde und gekommen ist und er lebt und regiert in Ewigkeit. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, nämlich Jesum. Gott ist bereit, sich von jedem finden zu lassen, wenn wir ihn als den wahren Helfer suchen. Alle Jünger Jesu wurden ja ein Beweis dafür, dass die Verheißung der Erlöserwürde kommen, sich erfüllt hat. Alle Jünger folgten diesem Messias nach. So steht es auch im Propheten Jeremia im 29. Kapitel: So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und was steht danach? Dann will ich euer persönliches Gefängnis wenden. Eure Sorgen, eure Lasten abnehmen. Eure Dunkelheiten in eurem Leben wegnehmen. Wenn ihr mich suchen werdet von ganzem Herzen, dann will ich mich von euch finden lassen. Oder wie es in 1. Chronik 16 steht: Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Da bricht Freude auf. Da bricht Hoffnung und Zuversicht auch für ein neues Jahr, für diesen anderen Tag auf. Gott, der Herr, gibt Ruhe im Herzen. Er gibt Furchtlosigkeit. Wir brauchen uns vor dem, was uns begegnet in diesem Jahr, was wir noch nicht wissen, nicht zu fürchten. So wir den Herrn von ganzem Herzen suchen. Es steht auch geschrieben von einer schwierigen Situation in 2. Chronik 15, als der dritte König Judas in die schwere Lage kam, gegen die Feinde von Norden anzustehen. Da kam ein Prophet und sagte: Ihr sollt den Herrn suchen. Macht das bitte. Und dann lesen wir das wunderbare Wort: Sie suchten den Herrn mit ganzem Willen. Also nicht nur nebenbei, so ein kleines Gebet: Herr, wenn du da bist, kannst du mir ja helfen. Sie suchten den Herrn mit ganzem Willen. Und er ließ sich von ihnen auch finden. Wir stecken ja manchmal in Situationen des Lebens, wo wir so verzagt sind und innerlich fragen, wir sprechen es vielleicht nicht aus: Wo ist Gott? Warum lässt er es zu? Fragen wir uns doch selber: Habe ich den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen gesucht? Habe ich mein ganzes Leben in diese Suche eingesetzt? Oder wollte ich nur ein paar kleine Hilfen nebenbei von Gott empfangen? Sie suchten ihn mit ganzem Willen, und er ließ sich von ihnen finden und gab ihnen Ruhe umher. Ist das nicht wunderbar? Das ist der Trost auch für den neuen Tag, für das neue Jahr. Gott gibt uns dann Ruhe. Wir brauchen uns nicht mehr aufregen. Denn er sorgt für alle Dinge. Wenn ich weiß, Gott sorgt für mich, brauche ich mich nicht mehr ereifern. Brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Denn er sorgt für mich. Er gibt mir Ruhe. Ruhe heißt Sorgenlosigkeit. Ruhe heißt Furchtlosigkeit. Denn Sorge lässt kein Vertrauen zu dem lebendigen Gott aufkommen. Aber Ruhe setzt Vertrauen frei. Gottes Angebot steht fest, immer fest. Wenn wir ihn im Gebet mit aufrichtigem Herzen suchen, dann wird er uns seine Hilfe für jeden Tag des Jahres finden lassen. Denn der Herr hat selber versprochen in Matthäus 7: Wer da sucht, der wird finden. Manche missbrauchen ja dieses Wort, nicht? Wenn sie irgendetwas im Haushalt suchen, dann sprechen sie es so vor sich hin, ohne Gott dabei zu suchen. Aber das ist ein Gotteswort, was verheißt, wir werden seine Hilfe erfahren, wenn wir sie doch nur wollen. Ein zweites: Diese kurzen Worte, folge mir nach. Sie bringen ja vieles mit sich. Es soll deutlich werden, auch an dieser Stelle, Nachfolge Jesu sind nicht erneute Belastungen auf unserem Leben. Manche Christen denken das ja. Ach, wie schwer ist das, ein Christ zu sein in dieser Welt. Was hat der Herr mir zugemutet, dass ich ihm in dieser Welt folgen soll? Nein, folge mir nach soll doch bedeuten, geh nur mit mir dahin, wo ich bin. Es heißt, bleibe in der Entscheidung, mit mir zu leben. Lebe nicht mehr selbstständig, denn dann wirst du belastet. Lebe einfach mit mir, dann bleibst du unbelastet. Denn du tust nur das, was ich zuvor getan habe. Folge mir nach. Wir können das so umschreiben, dass Jesus Christus sagt, wenn ich Barmherzigkeit übe, dann tue es einfach mit mir. Vergebe ich dem Nächsten, tue es mit mir. Du brauchst das nicht selbst zu tun. Wie schwer haben wir es doch oft, einem anderen Menschen zu vergeben, weil wir vergessen, dass Jesus ihm vergeben hat. Aber wenn wir daran denken, Jesus hat ihm vergeben, ja, dann vergebe ich dir selbstverständlich doch auch. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ja kein Problem mehr. Brauche ich mich doch nicht sorgen. Folge mir nach. Speise ich den Hungrigen, dann tue es einfach mit mir. Kleide ich den Frierenden, dann tue es mit mir. Mach das nicht selber, denn dann belastest du dich nur. Mach es einfach nur mit mir, sagt der Herr. Folge mir nach. Helfe ich dienend dem Menschen, den Weg der Erlösung von Sünde und Tod zu finden, dann tu es mit mir. Wir haben ja so viele Beispiele auch im Neuen Testament darüber, dass ein Mensch auch einen anderen gar nicht zu Christus direkt führen kann. Wenn nicht Jesus selbst diesen Menschen erst gezogen hat. Der Apostel Paulus einst in Korinth, er dachte, hier sind überhaupt keine Menschen mehr, die etwas von dem Evangelium hören wollten. Und er wollte wegziehen, woanders hin, und der Geist Gottes sagt, lieber Paulus, bleib du mal hier. Ich habe hier ein großes Volk in der Stadt. Arbeite du mit mir. Ich arbeite nicht mit dir. Ich gehe nicht deinen Gedanken nach, sondern du sollst meinen nachgehen. Folge mir nach, dann hast du keine Probleme, Paulus. Dann kannst du an diesem Ort bleiben und dann wirst du sehen, was ich tue. Das lesen wir auch in Matthäus 25, wo viele Leute dann erscheinen vor dem Angesicht des Königs. Und der König sagt dann, ja, geht ein zu des Herrn Freude. Ihr habt ja mich gespeist, ihr habt mich besucht, als ich krank war im Gefängnis, habt ihr mich besucht, ihr habt mich begleitet. Und sie sagen, ja, wo denn, wann denn? Ja, was ihr einen meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Ihr wart immer dabei, folget mir nach. Da, wo ich war, da wart ihr auch. Wenn wir das tun, wenn wir nachfolgen, dann geht auch das Wesen Jesu voran. Seine Liebe, seine Freude, sein Friede geht voran, seine Geduld. Und gerade in den letzten Tagen sprachen wir oft darüber, wie viel Geduld wir brauchen. Wir merken, wir sind immer schnell am Ende. Sie geht uns voran in Jesus, es ist sein Wesen, seine Freundlichkeit, seine Gütigkeit, seine Sanftmut geht voran. Folge mir nach. Philippus, ich bin nicht gekommen, dich zu belasten, sondern dich zu befreien. Folge mir nach. Ein drittes, Gottes Wege sind doch immer anders, als wir denken. Nathanael hörte von Philippus, dass der gefunden worden ist, von dem bereits Mose und die Propheten sprachen. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael stellte die Frage, was? Nazareth, was kann denn Gutes aus Nazareth kommen? Er war ja ein Bibelleser. Und jeder von uns weiß doch auch, durch das Bibellesen dass der Messias aus dem Stamme Juda, aus dem Hause Davids kommen sollte und gekommen ist, in Bethlehem geboren werden sollte und dort auch geboren wurde? Was kann denn schon aus Nazareth Gutes kommen? Aus dem Ort in Samarien, aus Galiläa, aus dem Ort der Finsternis, da so, wo so viele fremde Menschen und aufständige Leute leben, was kann da schon Gutes kommen? Und doch ließ Gott in seiner Weisheit Jesus, den verheißenen Erlöser, gerade dort, im Hause von Josef und Maria, aufwachsen in Nazareth. Wir dürfen und sollen lernen, auch für den neuen Tag, für das neue Jahr, dass Gottes Wege immer anders sind, als wir sie vorausdenken wollen. Doch wenn seine Wege anders sind und für uns unverständlich, sind sie doch die allerbesten, die allerbesten. Darum auch in diesem Jahr sollen wir nicht versuchen, den Platz, den Gott uns zugeordnet hat, wo auch immer wir stehen, im Alltag, in der Familie, in der Gemeinde, loszuwerden, auszubrechen, weil es Schwierigkeiten gibt, weil viele Fragen aufbrechen, die wir nicht beantworten können. Gottes Wege sind immer die besten. Denken wir an einen gesegneten Mann, der uns sogar zum Vorbild gestellt worden ist, Hiob. Dieser Mann konnte nicht verstehen, warum er den Verlust von 10 Kindern akzeptieren soll. Er konnte nicht verstehen, warum sein ganzes Hab und Gut plötzlich unter den Hammer kam, weg war. Er konnte nicht verstehen, warum sogar seine eigene Frau noch gegen ihn aufstand. Wir sagen ja manchmal die bessere Hälfte, die dann plötzlich zur schlechteren Hälfte wurde. Konnte er das verstehen? Können wir sagen, Hiob, das hast du zu verstehen? Wir würden ihm beipflichten und sagen, nein, das konnte man nicht verstehen. Denn er war gläubig, er glaubte an Gott. Waren denn das so entsetzlich falsche Wege? Aber er verstand etwas und lernte es zunehmend zu verstehen und rief aus, eines weiß ich ganz gewiss, dass mein Erlöser lebt. Das andere verstehe ich nicht. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Eins verstehe ich, mein Erlöser lebt. Und er rief dann aus, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, dass du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Was hilft es schon, wenn ich täglich in der Bibel lese? Bleibt ja doch alles beim Alten. Was hilft es, dass ich täglich bete? Auch sowas wurde mir schon gesagt. Ich bete, aber es hilft nicht. Ich bete schon jahrelang. Gottes Wege sind anders. Halte fest an dieser Erkenntnis, dass du weißt, dass dein Erlöser lebt. Was auch kommen mag, was du auch erleben wirst in diesem Jahr, Gott hat den besten Weg für dich. Es wird zum Guten führen. Und das sollte der Nathanael auch lernen. Nathanael heißt ja, übersetzt, Gott hat gegeben. Und Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und sagt, ja, Nathanael, ich habe dich schon gesehen, als du noch unter dem Baum gesessen hast, ja, ich habe dich gesehen. Und in dem Moment sagt er, nach der Frage, ja, woher kennst du mich, ja, ich habe dich schon gesehen, ich kenne dich. Du bist der Messias. Jetzt hat er nicht mehr gesagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen. Du bist der Messias. Und Jesus sagt, jetzt glaubst du, nachdem ich dir das gesagt habe, du solltest aber auch vorher geglaubt haben. Und noch ein Punkt. Der Herr kennt uns ganz genau und weiß, wo seine Hilfe ansetzen soll. Als Nathanael gesagt hat, du bist Gottes Sohn, verschwand sein ganzes Misstrauen. Der Herr hat diese Situation auflaufen lassen bei Nathanael, um ihm etwas deutlich zu machen. Nathanael, du bist misstrauisch. Hast du das schon gewusst? Ich will es dir zeigen. Und jetzt merkte er es. Er war misstrauisch. Manche Situationen des Lebens, die wir auch in diesem Jahr erfahren werden, dienen dazu, dass wir erkennen, wer wir sind und wo wir stehen. Dass wir erkennen, mit welchen Sünden wir behaftet sind, welche Schwächen wir haben, welche verborgenen Sehnsüchte uns quälen. Dazu dienen die Situationen, die schwierig sind. Manchmal werden wir sogar an Punkte geführt bis zur Verzweiflung, damit wir erkennen, dass wir uns nicht am Herrn festgehalten haben. Und dann zu ihm kommen können und sagen, ja, du bist der Messias. Wir sollen stets daran erinnert werden, egal was uns begegnet, dass Jesus Christus ein vollkommenes Opfer für unsere Sünden vollbracht hat. Und ich kann es für mich persönlich sagen, für meine Sünden speziell ist er am Kreuz gestorben. Das soll ich verstehen. Nicht nur für die Sünden der anderen, freue ich mich auch. Aber für meine, das will der Herr mir sagen. Nathanael, ich kenne dich. Du hast Misstrauen in deinem Herzen. Halte dich doch fest an meinen Verheißungen, meinem Wort. Gott kennt uns. Und nachdem Nathanael nun darauf eingegangen ist, hat sich revidieren lassen und sagt, ja, du bist der Messias, dir muss ich nachfolgen. So Großes hast du mir eben gerade geoffenbart, spricht der Herr zu ihm. Ihr sollt noch Größeres erwarten. Der neue Tag, das neue Jahr, soll in uns die Erwartungshoffnung freisetzen, dass Gott in Jesus Christus mehr zu geben hat, als er uns bereits schenkte. Erwarten wir das? Oder erwarten wir das Gleiche vom letzten Jahr? Oder vielleicht weniger vom letzten Jahr? Erwarten wir nur Schlechtes? Oder erwarten wir Größeres? Ihr sollt noch Größeres erleben, sagt der Herr. Jetzt werdet ihr nämlich den Himmel offen sehen. Ihr sollt das erfahren, was aus dem Himmel herkommt. Ihr sollt nicht menschliche Erfahrungen nur machen, sondern erwartet das, was vom Himmel zu euch gegeben wird im Heiligen Geist. Von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen. Gott geht in Jesus Christus mit uns immer weiter, als wir je erwarten. Manche sagen, es wird alles schlimmer, aber Christen sollen sagen, es wird alles besser, es wird alles herrlicher, es wird alles größer, es wird vollkommener, auch in unserem Leben. Darum dürfen wir für unsere irdischen Belange bitten und beten, auch die Erhörung unserer Bitten erwarten, aber nicht außer Acht lassen die größere Berufung. Sie lautet ewiges Leben. Sie lautet himmlische Heimat. Sie lautet himmlische Wohnung einnehmen zu dürfen. Sie lautet ewige Gemeinschaft mit Gott. In Bereitschaft stehen auf das Himmlische. Jünger Jesu werden Zeugen. Auch das ist der neue Tag, der andere Tag, an dem Jesus sagte, komm, folge mir nach. Denn was du dort erleben wirst, das kannst du weitersagen. Was du sehen wirst, darfst du anderen berichten. In Johannes 14 verspricht er ja uns, nicht nur den Jüngern, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, unbedingt, auf dass der Vater geehrt wird in dem Sohn. Und der Vater soll geehrt werden auch durch das Zeugnis, das wir weitergeben können. Die Berufung der Jünger und aller, die nach Gott fragen, wird ja eine Berufung zum Zeugendienst in dieser Welt. Denn alle Menschen sollen Christus kennenlernen. Alle. Und besonders die, die dir und mir die größten Schwierigkeiten bereitet haben. Weißt du das? Besonders für die darfst du und ich beten. Besonders denen dürfen wir Christus, den Lebendigen, bezeugen. Unser Lebensumfeld soll ein Feld der Berichterstattung werden von der Gnade des Herrn. Berichterstattung über die unfassbare Sündenvergebung. Ich persönlich staune oft darüber, dass der Herr mir alles vergeben hat. Das Staunen dürfen wir nicht verlieren. Wir dürfen es nicht selbstverständlich nehmen. Staune mal darüber, dass der Herr dein Leben neu gemacht hat. Kannst du das noch? Dann kannst du auch Bericht davon geben. Stell dir vor, der Herr hat mein Leben erneuert. Stell dir vor, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten gesagt haben, stell dir das mal vor. Das ist ein Staunen. Aber nur ein Staunen über erstmal das eigene Leben, was man erfahren hat, sonst kann man es nicht weitergeben. Ein Ort der Berichterstattung soll es sein, unser Umfeld, das Gottes Wort, wie wir es eingangs aus Psalm 33 hörten, wahr ist. Und was er sagt, das tut er auch. Darum verschenken wir Gottes Wort, um den Menschen zu sagen, bitte lies es. Der tut das auch, was er sagt. Denn wir haben es erfahren. Und in dieser Weise führen wir auch Menschen zum Herrn. Sie sollen auch erleuchtete Sinne bekommen. Denn wir lasen, Jesus findet Philippus und Philippus findet Nathanael. Einer findet den anderen mit demselben Zeugnis. Und was konnten sie nun gemeinsam tun? Wiewohl sie zuvor Bangigkeit hatten über den Weg, den Jesus gehen wollte. Wo wollte er hin? Nach Galiläa. Da, wo es so finster ist, so dunkel ist. Dunkel in der Welt. Sie gingen nun gemeinsam nach Galiläa. Hatten keine Furcht mehr. Mit Jesus gehen wir gemeinsam in ein dunkles Jahr. Und wissen, wo er ist, wird es auch Licht werden. Wir werden seine Zeugen sein. Seine Liebe ist das, was uns befähigt, andere Menschen zu sein und andere Menschen zu segnen. Spurgeon hat das mal so ausgedrückt: Wenn nur einmal ein Mensch von diesem Wasser Gottes trinkt, will er immer mehr. Er möchte den ganzen Brunnen austrinken. Es verlangt ihn nicht nur am Rande des Brunnens ein wenig zu nehmen, sondern er will, wenn er es einmal recht geschmeckt hat, immer und immer wieder trinken. Und das Verlangen ist so groß, mit diesem Messias Jesus Christus in Gemeinschaft zu leben, dass, wenn ich 7 Himmel hätte, wollte ich sie lieber aufgeben, als ihn verlieren. Und wenn da 7 Höllen wären, durch welche ich hindurchgehen müsste, um zu Christus zu kommen, so wäre es doch leicht, sich durch sie alle hindurchzuarbeiten, um begierig von der Liebe trinken zu können, die alle Erkenntnis übertrifft. Und das wünsche ich mir, wünsche ich euch, wünschen wir uns alle für dieses Jahr, dass wir dem Ruf Jesu folgen: Komm, folge mir nach, trinke von meiner Liebe und du wirst furchtlos sein und zur Ruhe in deinem Herzen kommen, gleich was dir begegnen wird. Amen.